Ja, liebe Geschwister, auch ich darf euch, darf Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Es ist schön und ist vor allen Dingen wichtig, dass wir uns wieder unter seinem Wort versammeln dürfen. Ich denke, es wird wichtiger werden denn je in dieser sehr chaotischen Zeit. Ja, wir wollen heute mal einen Blick werfen in die Apostelgeschichte, und zwar ziemlich am Anfang. Und zwar gehen wir in das Kapitel 2 und wir wollen uns heute mal einige Gedanken machen über die erste öffentliche Predigt des Apostel Petrus. Ich werde jetzt nicht die ganze Predigt da vorlesen, die er gehalten hat, sondern nur einige Verse herausnehmen, aber ich hoffe, dass es die entscheidenden Verse sind in dieser seiner ersten öffentlichen Predigt. Also Apostelgeschichte 2, wir beginnen mit Vers 22. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Und jetzt machen wir einen Sprung in den Vers 32, letzter Teil davon. Wir alle sind Zeugen davon. Vers 33, nun hat Gott ihn auf dem Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Und dann der letzte Vers, 36. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Wie gesagt, liebe Geschwister, wir haben ja jetzt hier nur einen Ausschnitt aus dieser ersten öffentlichen Predigt des Apostel Petrus gehört. Wir wissen, Petrus, er hat geniale Predigten gehalten. Aber was ganz klar ist, die erste Predigt konnte ja erst nach Pfingsten geschehen. Früher war es also nicht möglich, denn ohne Auftrag keine Verkündigung. Und der Herr Jesus Christus, der Auferstandene, hatte ja vor seiner Auferstehung, hatte er ja seiner Jüngertruppe gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werde dann meine Zeugen sein. Und seitdem geht es mit der Zeugenschaft also erst richtig los. Wie gesagt, früher war es nicht möglich, vor Pfingsten war es nicht möglich, auch deshalb, weil ja noch eine zweite Bedingung fehlte, nämlich die besondere Ausstattung mit dem Heiligen Geist. Also, liebe Geschwister, ohne Auftrag, ohne Geist, keine Predigt, keine Verkündigung. Natürlich kannst du ohne Heiligen Geist kannst du predigen, natürlich kannst du ohne Heiligen Geist viele Worte machen, kein Problem, aber es entsteht eben nichts, was bleibend, was von Gott gewollt ist. Und dann ergreift Petrus an diesem besonderen Tag, ergreift er das Wort, ja, man müsste eigentlich es andersrum mehr sagen, das Wort ergreift den Petrus. Das Wort ergreift den Petrus und er sagt, vor einer großen Schar von Menschen sagt er das, was der lebendige Gott ihm durch den Heiligen Geist aufs Herz gelegt hat. Und wir erfahren ja, dass da circa an diesem Tage circa 3000 Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und wenn man davon ausgeht, oder ich sag's mal ausgehen darf, dass es nicht alle getroffen hat, dann kann man sich vorstellen, nicht vor welch unglaublich großen Schar der Apostel Petrus da die Botschaft von Jesus Christus da verkündigt hat. Und wir wissen, wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen, die Apostelgeschichte, sie ist voll von Predigten und wenn sich jemand mal die Mühe macht, er wird auf ungefähr 20 Predigten kommen, die in der Apostelgeschichte niedergeschrieben sind. Und die Prediger sind auch sehr schnell genannt, Das ist einmal natürlich hier unser Petrus und dann natürlich nicht zu vergessen Paulus. Und daneben gibt es noch den einen oder anderen Prediger, Verkündiger, aber diese beiden, Petrus und Paulus, die waren sicherlich die Fackel des Auferstandenen hinausgetragen haben. Ja, und die beiden waren es auch, die Gemeinden da in Kleinasien und Griechenland und im heutigen Italien dann gegründet haben. Die beiden waren es eben ganz besonders. Und uns ist natürlich auch klar, denn der Apostel Petrus, bleiben wir bei ihm, hat ja nicht nur das gepredigt, was hier niedergeschrieben worden ist, denn wenn das so wäre, dann wäre er ja schon in wenigen Minuten mit seiner Predigt fertig gewesen. Also was wir in diesen Predigten, wie in dieser Predigt, wie auch in allen anderen Predigten der Apostelgeschichte haben, ist immer nur so dieses, wie sagt man so, dieses Konzentrat, dieses Grundgerüst, dieses Skelett, diese Kernsätze, das erfahren wir also immer wieder in diesen Predigten. Ja, und was der Predigtinhalt dieser Predigten in der Apostelgeschichte ist, ist auch schon recht interessant. Es geht immer vorwiegend um Kreuz und in ganz besonderer Weise um die Auferstehung Jesu Christi. Eigentlich auch verständlich, das ist ja letztendlich die Tat Gottes. Die Kreuzigung konnte niemand leugnen. Die Römer haben ihn selbst ans Kreuz nageln lassen, Menschen haben es mitbekommen, nicht, das war nicht zu leugnen. Aber die Auferstehung Jesu Christi, das war die Tat schlechthin, die alles umgehauen hat. Das war die Tat schlechthin. Und dann natürlich hier der Satz der Apostel, wir alle sind Zeugen. Nicht natürlich von der Auferstehung selbst, aber das erlebt nach seinem Tode. Und was ist jetzt nun, liebe Geschwister, was ist jetzt nun im Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi, für die ja nun der Petrus offensichtlich die meiste Redezeit verwendet, was ist absolut grundlegend, was ist absolut wichtig? Es sind für unsere Zeit besonders zwei ganz, ganz, ganz wichtige Tatsachen. Und zwar auf der einen Seite, dass nämlich aus der Perspektive des Neuen Testamentes die Auferstehung Jesu Christi absolut als ein historisches Ereignis belegt wird. Es gibt also keinen einzigen Text im Neuen Testament, der uns auf irgendeine Art und Weise eine Brücke schafft, um da in irgendwelche Mythen, Legenden, Märchen oder Geschichten da abzudriften. In allen Berichten der Evangelien, in allen Berichten des Apostel Petrus und des Apostel Paulus geht es immer darum, dass wir ein historisches Ereignis haben, das heißt, Jesus Christus ist zu einem ganz bestimmten Datum, ist er aus den Toten leibhaftig auferstanden. Und das wurde damals von den Jüngern nicht angezweifelt, das wurde von ihrem Umfeld nicht angezweifelt, warum sollten sie auch? Denn Hunderte haben ihn gesehen und einige von ihnen waren sogar einige Wochen mit ihm ja unterwegs. Das wissen wir besonders aus dem Johannesevangelium. Also das wurde in keiner Weise jetzt wirklich angezweifelt. Nur ist jetzt die Frage, wie kann man das begründen? Die Auferstehung hat ja keiner gesehen. Wie kann man das jetzt begründen, biblisch begründen? Und das ist keine unwichtige Frage. Wenn man sich nämlich mit Menschen über die Auferstehung Jesu Christi unterhält, bekommt man also recht unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, also wir haben doch heute wohl wesentlich dringendere Fragen, als gerade die Frage nach der Auferstehung Jesu Christi. Schau dir doch die Probleme an, die wir heute in der Welt haben. Und andere sagen mir, gibt es überhaupt sowas? Kann es überhaupt sowas geben? Eine Auferstehung, nicht, die das ganze Weltbild da erschüttert, liebe Geschwister. Aber das ist nicht die Frage, liebe Geschwister, das ist nicht die Frage, die uns da in der Bibel entgegenkommt, sondern die Bibel sagt, hallo, ihr lieben Menschen, ihr habt es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der lebendige Gott sagt uns, wenn ich meine Grundordnung an einer ganz bestimmten Position geändert habe, dass ich also irgendwann mal ein Naturgesetz außer Kraft gesetzt habe, dann ist das ganz allein meine Sache. Dann ist nicht die Frage, ob ihr Menschen das versteht, ob das eurer Kausalität entspricht, sondern weil ich das so wollte. Und dass ich das wirklich so vorhatte, dass es so geschah, woraus könnt ihr das erkennen? Ihr könnt es nur aus meinem Wort. Ihr könnt es nur aus meinem Wort erkennen, aus meinem Wort im Alten Testament. Und da haben wir ja, und wir haben ja ein wunderschönes Beispiel. Wir haben ja ein wunderschönes Beispiel, das gefällt mir so, das gefällt mir wirklich. Und zwar, das sind diese Emmaus-Jünger. Wir kennen diese Geschichte. Völlig deprimiert, völlig hoffnungslos. Nicht, sie hat nur noch ein Ziel, raus, weg aus Jerusalem, Richtung Emmaus, und dann marschieren sie los. Und unterwegs gesellt sich jemand zu ihnen. Sie erkennen ihn natürlich nicht als er sofort, dass es Jesus Christus ist. Und was macht Jesus Christus? Gibt er ihnen einen Physikkurs? Nein, macht er nicht. Sagt er zu ihnen, glaubt einfach, auch wenn es eurer Kausalität widerspricht? Nein, macht er auch nicht. Sondern er sagt, ich sag's mal so, wir lesen jetzt mal gemeinsam im Alten Testament. Wir lesen jetzt mal gemeinsam. Und dann fängt er an, Mose, David, die Propheten, und sagt ihnen, da steht doch alles geschrieben, dass der Messias, dass er leiden wird, dass er gekreuzigt wird, dass er verspottet wird, dass er aufersteht, steht alles da drin. Liebe Geschwister, was muss das für eine, ja, was muss das für eine wunderschöne Bibelstunde mit Jesus gewesen sein in der freien Natur? Man wäre sicherlich gerne dabei gewesen. Und er sagt, so sagt er ihnen das. Das geschriebene Wort ist ihm stärker als jedes Naturgesetz. Und er macht ihnen klar, was geschrieben steht, das wird eben auch passieren. Und so eben auch mit der Auferstehung des Sohnes Jesus Christus. Also die Begründung für die Auferstehung Jesu Christi findest du nur in Gottes Wort. Nur in Gottes Wort. Ist eben ein ganz wichtiger Aspekt. Warum? Das haben wir ja gerade schon erwähnt. Die Auferstehung Jesu Christi selbst hat ja niemand gesehen. Da war kein ARD dabei, kein ZDF-Team, keine Journalisten, keine Interviews, keine Befragungen, kein Filmschnitt, keine Zeugen, nichts von alledem. Du hast es nur im Wort Gottes. Und das kann ich mir vorstellen. Manche mögen sich vielleicht fragen, ja, warum die Begründung der Auferstehung Jesu Christi nur über den Weg des Wortes? Warum nur über den Weg des Wortes? Wäre es nicht schöner, eindrucksvoller, imposanter gewesen, wenn Jesus Christus so nach seiner Auferstehung da durch die Straßen Jerusalems hindurchgerauscht wäre, und da wären wahrscheinlich alle Schwierigkeiten mit und alle Zweifel an der Auferstehung beiseite geschoben worden. Aber der lebendige Gott hat es so nicht gemacht. Er hat es, ich denke mal, aus ganz zwei wichtigen Gründen hat er es eben so nicht gemacht, eben nur über den Weg des geschriebenen Wortes. Und zwar der eine Grund ist sicherlich der, dass diese neue Welt, ja, sagen wir es mal ruhig so, diese neue Welt seit der Auferstehung Jesu Christi, die auch in hier in unsere alte Welt, in unser irdisches System hereingebrochen ist, dass diese neue Welt Gottes eben nicht mit den Methoden dieser alten Welt aufgebaut wird. Man könnte hier sicherlich den Vers aus Sacharja anwenden. Sacharja 4, Vers 6, wo es da heißt, es soll nicht durch Heer und Kraft geschehen, also eben nicht mit den Methoden unseres Systems, sondern allein, wie es da weiter heißt, durch meinen Geist soll es geschehen. Und deswegen, liebe Geschwister, laufen die ganzen Linien Gottes komplett konträr zu unserem alten System. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass in dieser Welt Gottes, in der neuen Welt Gottes seit der Auferstehung, darin eine völlig andere Gesetzmäßigkeit herrscht. Um in diese Welt Gottes hineinzukommen, um darin zu leben, um darin voranzukommen, um darin letztlich auch am Ziel anzukommen, bedarf es etwas völlig anderes, als was uns die Welt zu bieten hat. Denn es bedarf Glauben, es bedarf Vertrauen. Darauf beruht. Und deswegen bekommst du und bekomme ich in Anführungsstrichen nur das Wort Gottes. Bekommst du nur das Wort Gottes. Also, liebe Geschwister, darauf ruht also die Auferstehung Jesu Christi, dass sie einmal historisch eindeutig belegt ist und dass sie im Wort Gottes im Alten Testament wirklich begründet ist. Darauf beruht es. So, jetzt lesen wir. Wir, die ja den Auferstandenen lieben, wir, die wir mit dem Auferstandenen leben, wir, die wir schon Jahre oder sogar Jahrzehnte mit ihm unterwegs sind, wir lesen jetzt diesen Text. Und was hören wir heute für uns aus dieser ersten öffentlichen Predigt des Apostel Petrus für uns heraus? Was hören wir? Und ich denke, das allererste ist, dass die Auferstehung Jesu Christi eine einzigartige Premiere ist. So wie man in der Filmbranche sagt, es war eine Uraufführung. Vorher gab es das nicht, nachher nicht, nie wieder, nur einmal und dann auf diese Art und Weise an einem ganz bestimmten Tag. Das ist die einzigartige Premiere der Auferstehung Jesu Christi. Und deswegen ist es nämlich vom Denken des Apostel Petrus wie auch vom Denken des Apostel Paulus ganz klar, dass es eine Welt vor und eine Welt nach der Auferstehung gibt. Es gibt eine Welt des Todes, sagen wir es mal so, bis zur Auferstehung Jesu Christi. Und es gibt eine Welt des Lebens nach oder seit der Auferstehung Jesu Christi. Und wir wissen doch, liebe Geschwister, wir wissen doch und wir sind doch froh und dankbar darüber, dass diese neue Welt Gottes seit der Auferstehung seines Sohnes in dieses alte System, in diese alte Welt hereingebrochen ist. Denn wir wissen doch, wie dieses alte System funktioniert. Schließlich sind wir da reingeboren und schließlich leben wir schon Jahre und Jahrzehnte, leben wir in diesem System. Wir wissen zwar, dass seit Kreuz und Auferstehung dieses alte System angezählt ist, aber wir sehen heute ganz verstärkt, wie es massiv mit den letzten Reserven wirklich kämpft, dieses alte System. Und deswegen stehen wir immer in der Gefahr, dass uns dieses alte System hier und dort noch bestimmt, liebe Geschwister. Und die eigentlichen Figuren, die diese Welt hier lenken, die sehen wir ja gar nicht. Wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer und Gewalten. Aber was wir sehen, das sind die Auswirkungen. Das ist diese erschreckende Gottlosigkeit, liebe Geschwister. Das sehen wir. Und wir sehen, wie also die Menschheit wirklich versucht, die Welt ohne Gott erklären zu wollen. Und wir sehen auch wirklich, wie alle Ideologien und alle Religionen diese Welt wirklich durchseuchen, liebe Geschwister. Und jetzt stellen wir uns mal einen Moment vor, wir müssten also nur in der Welt vor der Auferstehung Jesu Christi leben. Du wüsstest nichts von Gott, du wüsstest nichts von Jesus Christus, du wüsstest nichts von Kreuz und Auferstehung, du wüsstest nichts von der Zukunft. Stell dir nur mal einen Augenblick vor, die Mächtigen dieser Welt, die EU, die NATO, die UNO, der DAX, die Wirtschaftsnachrichten, die Religionen, die wissenschaftlichen Erfolge und so weiter, wären das Nonplusultra. Stell dir das wirklich mal einen Moment vor. Diese giftigen und teuflischen Mächte hätten wirklich das letzte Wort in diesem ganzen Universum. Und stell dir einen Moment vor, die paar Jahrzehnte, die du hier auf dem Erdboden herumkrabbelst, waren es dann. Und stell dir einen Moment vor, der Friedhof wäre das Letzte. Merken wir, liebe Geschwister, merken wir jetzt wirklich mehr und mehr, wie wir wirklich von dem Satz leben, der Herr ist auferstanden, er lebt. Er lebt, liebe Geschwister, wie wir von diesem Satz leben. Das ist kein Sachverhalt, liebe Geschwister, das ist keine Angelegenheit. Es gibt keine Jesus-Gedenkstätte oder was weiß ich, Jesus-Mausoleum. Es gibt zwar das leere Grab. Ganz wichtig, das war eben der große Beleg, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Aber von diesem Satz leben wir. Nicht, er ist auferstanden, er lebt. Und was spielt in der Apostelgeschichte das Thema Auferstehung eine wichtige Rolle? Wie haben die Apostel das wirklich in einer Dichte thematisiert? Nicht, das fängt ja schon ganz am Anfang der Apostelgeschichte an. Als es da um die Wahl des 12. Jüngerkandidaten dagegen ging, da heißt es dann in Apostelgeschichte 1, Vers 22, dass er mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werde. Und dann geht das immer weiter, was Auferstehung anbetrifft, das, was wir heute gelesen haben, wird es erwähnt. Dann in Apostelgeschichte 3, Vers 15, und ist ja hochinteressant, auch die Auferstehung Jesu Christi hat immer irgendwie Auswirkungen. Nicht Apostelgeschichte 4, 2, Nicht, das war ja gerade das Ärgernis, das er lebt. Darüber haben sich ja die Priester, die Hauptleute des Tempels und die Sadduzäer ja aufgeregt. Und dann geht das so weiter mit dem Apostel Petrus, wie er von der Auferstehung redet, bis Kapitel 10, Vers 40. Nicht? Und dann tritt der Apostel Paulus in die gleiche Spur wie der Apostel Petrus. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte 13, wie er seine erste große Missionspredigt hält in Antiochien, in Pisidien. Und worüber spricht er? Über die Auferstehung Jesu Christi. Und ein paar Kapitel weiter, Kapitel 17, da steht er auf dem Areopag in Athen und verkündigt wieder die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn wir diese Begebenheiten alle genau durchlesen, wir merken immer wieder, wir kommen nachher noch darauf, es hat immer Auswirkungen, die Auferstehung Jesu Christi. Die einen haben sich darüber geärgert, die anderen haben ihn ausgelacht, verspottet, die nächsten haben gesagt, wir kommen mal in ein paar Wochen wieder, wozu es aber nie gekommen ist. Aber es hat immer eine Wirkung, liebe Geschwister. Und so zieht sich das durch die ganze Apostelgeschichte durch bis zum Ende, als er da von den Mächtigen der Welt damals stand, König Agrippa, Festus und wie sie, Felix, wie sie alle hießen. Immer wieder hat er von der Auferstehung Jesu Christi geredet. Und wir können heute Gott wirklich auf den Knien danken, dass er seinen heilsgeschichtlichen Entschluss in seinem Sohn Jesus Christus gegen alle Widerstände wirklich da durchgeführt hat. Als der Hohe Rat und die hohen Priester und die Römer damals dachten, dass wir jetzt endgültig die Akte Jesu schließen können, als sie ihn da vom Grab vom Kreuz herunterholen ließen, ihn einpacken, ihn da ins Grab legen ließen, den Stein davor gewälzt haben und da das Ganze dann mit dem römischen Siegel versehen haben. Da musste ich so an Psalm 2 denken. Nicht, wo es ja auch heißt, dass sich die Mächtigen da gegen Gott erheben und dass Gott ihrer lacht und ihrer spottet. Ich weiß nicht, was Gott in diesem Moment gedacht hat, aber vielleicht hat er sich zu sich gesagt, ach wisst ihr, ihr lieben hohen Priester und ihr lieben Römer, ja, euer Siegel ist eigentlich ein Scherz und euer Stein ist eigentlich ein Witz und eure Soldaten sind eigentlich ein Gag. Wenn ich mir vorgenommen habe, dass mein Sohn an einem bestimmten Tage auferstehen wird, dann wird es auch so geschehen. Dann könnt ihr Maßnahmen ergreifen, wie ihr wollt. Und deswegen, liebe Geschwister, versucht ja Petrus, das wirklich seinen Zuhörern ja auch deutlich zu machen, dass diese Auferstehung Jesu Christi eine ganz scharfe Zäsur ist. Eine ganz scharfe Zäsur. Nämlich, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, die Zeit, die Welt, eben vor und die Zeit und die Welt nach Christi Auferstehung. Und diese Worte vor und nach, die sind uns ja geläufig. Wir sagen ja auch vor, zum Beispiel vor und nach der Reformation oder vor und nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, vor und nach 1989 und viele weitere Beispiele gibt es ja sicherlich noch. Nur all diese Zäsuren, all diese Einschnitte sind natürlich ein Klacks gegenüber diesem Einschnitt, der da durch die Auferstehung Jesu Christi also wirklich stattgefunden hat, damals in Jerusalem. Und deswegen kann man ja auch verstehen, warum der Kalender umgestellt wurde. Vor und nach Jesu Geburt. Nur immer, wenn ich so an diese Stelle komme, liebe Geschwister, dann komme ich immer wieder auf die Frage, wäre es vielleicht nicht schöner gewesen oder besser gewesen, man hätte gesagt, vor Christi und nach Christi Auferstehung. Denn was hätte uns Christi Geburt genützt, wenn er nicht bis zum Kreuz und Auferstehung durchgehalten hätte? Aber nun ist es halt mal so. Nun ist es halt mal so. Das Entscheidende ist aber, liebe Geschwister, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass das Datum seiner Auferstehung wirklich die Unterschrift und das gesamte heilsgeschichtliche Paket ist, dass der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus wirklich umgesetzt hat. Das ist das Entscheidende. Jetzt wird es ein bisschen persönlich, liebe Geschwister. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht man jetzt mit Kreuz und Auferstehung Jesu Christi? Was machst du damit, wenn du weißt, dass er lebt und dass es mit dem irdischen Tod eben nicht alles aus ist. Was machst du jetzt mit diesem Wissen? Nicht wo oder mit der Frage, wo werde ich dann, ich sag's mal so, das nächste Leben verbringen? Liebe Schwester, ich kann nicht in eure Herzen hineinschauen. Aber vielleicht ist der eine oder andere hier noch unter uns, der sich noch nicht mit Kreuz und Auferstehung befasst hat, also aus welchen Gründen auch immer. Ob das ganz bewusst oder nicht, das weiß ich nicht. Aber vielleicht befindet sich einer unter uns, der noch keine Gelegenheit gefunden hat, sich auch damit zu beschaffen, auch die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung, liebe Geschwister. Nur, dann sollte derjenige wissen, du hast jetzt mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. Du kannst die Auferstehung, nehmen wir das Kreuz ruhig hinzu, du kannst Kreuz und Auferstehung kannst du ganz bewusst bekämpfen, kannst du ganz bewusst ablehnen. Du kannst aber auch, und das ist dann meistens unbewusst, derjenige merkt das vielleicht gar nicht, du kannst auch das verpassen, verschlafen. Oder du kannst es ganz bewusst annehmen, liebe Geschwister, und damit natürlich alles auch Jesus Christus. Und die Tatsache, dass du nun verschiedene Optionen hast, macht dir hoffentlich folgend zweierlei klar. Erstens, Jesus Christus und damit sein Kreuzestod und seine Auferstehung bleibt nie ohne Wirkung. Wann auch immer und wo auch immer du damit wirklich zu tun hast, es bleibt nie ohne Einfluss. Es kommt immer zwei Dinge dabei raus. Entweder du gehst ganz bewusst in die Opposition oder du stehst schon viele Jahre, Jahrzehnte unbewusst in Opposition zu Jesus Christus, weil du noch nie dazu gekommen bist, über dieses ganze Problem dann nachzudenken. Oder du kommst zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, wirst vom lebendigen Gott gerecht gesprochen, errettet und wirst eines Tages genauso wie Jesus Christus auferstehen von den Toten, es sei denn, dass er zuvor kommt. Oder wie der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 16 sagt, Kreuz und Auferstehung, entweder ist es dir ein Geruch des Todes zum Tode oder es ist dir ein Geruch zum Leben, ein Geruch des Lebens zum ewigen Leben. Und dazwischen gibt es nichts, liebe Geschwister. Du kannst heute nicht hier hinausgehen und sagen, ich werde mal die Jesusfrage und damit auch die Kreuzes- und Auferstehungsfrage ausklammern. Das kannst du nicht. Ob das bewusst geschieht oder unbewusst. Nicht? Es hat immer eine Wirkung, die eine oder die andere. Nicht? Du kannst es auch mit dem Feuer vergleichen, entweder es wärmt dich oder es verbrennt dich. Du kannst es auch mit dem Sauerstoff vergleichen, entweder du nimmst ihn auf, atmest und lebst. Oder du verweigerst ihn und dann stirbst du. Dazwischen gibt es nichts. Oder wie es jemand mal gedichtet hat, ich weiß allerdings nicht von wem das ist, aber das passt wie die Faust, wie man so sagt, wie die Faust aufs Auge. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei. Ob jetzt oder später, wann es auch sei. Ob vor deinem Sterben, ob eins im Gericht. Wie du dich auch wendest, vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei, auch wenn du gestorben, auch dann bleibt es dabei. Du stehst wieder auf, wie die Schrift es spricht. Du musst dich entscheiden. Vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei. Es kommt unser Heiland mit Feldgeschrei. Verpasst du den Anschluss, dann kennt er dich nicht. Darum komme noch heute. Vorbei kommst du nicht. Ja, liebe Geschwister, das ist schon ein ernstes Wort. Und die Frage ist ja auch, warum ist das so, liebe Geschwister? Denn daraus folgt ja nun unmittelbar, nicht, dass die Auferstehung, Kreuz und Auferstehung eine Wirkung hat, folgt ja unmittelbar sofort das nächste, nämlich das Kreuz und Auferstehung scheidet. Scheidet. Und das ist schon ein brutales Wort, liebe Geschwister. Nicht Kreuz und Auferstehung Jesu Christi scheiden. Und warum ist das so, liebe Geschwister? Warum ist das so? Und seht, da bin ich auf den alten Simeon gestoßen, den wir ja alle kennen, den alten Simeon aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und wir kennen diese Person ja recht gut. Er wird als ein gerechter, gottesfürchtiger Mensch beschrieben. Und dann heißt es weiterhin so wunderbar, dass er auf den Trost Israels wartet. Und dann wird ihm noch offenbart, dass er erst dann sterben wird, wenn er diesen Trost Israels sieht. Und das passiert ja dann auch. Dann kommen die Eltern mit dem Jesuskind, zwecks Beschneidung. Und in diesem ganzen Prozess, in diesem ganzen Geschehen, sagt der Simeon folgenden hochinteressanten Satz. Und was ich recht bemerkenswert finde, ist Folgendes. Immer wenn man in der Advents- und Weihnachtszeit hier so auf Apostelgeschichte, auf Lukas 1 und Lukas 2 zu sprechen kommt, und auch, man landet ja auch mal ab und zu bei dem alten Simeon, diesen Satz, den wir gleich hören werden, der wird in der aller Regel ausgeklinkt. Aller Regel wird er ausgeklinkt. Ich habe ihn bisher nur ein einziges Mal von einem gehört, der diesen Satz also mitgesprochen hat. Sonst, die überwiegende Mehrheit, wird dieser Satz einfach ausgeklinkt. Und dieser Satz lautet Lukas 2, Vers 34. Da sagt nämlich der alte Simeon zu der Maria: Siehe, dieser, also Jesus, damals das Kind in der Krippe, ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler. Und dann heißt es weiter, und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also nochmal dieser Satz von dem Simeon. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also bereits der alte Simeon wusste schon, dass sich am Kind in der Krippe die Geister scheiden, nicht dass es die Menschheit entzweit, dass es die Welt spaltet. Und das beginnt ja schon in seinem eigenen Volk, in dem Volk von Jesus Christus, nicht? Aus dem er nun stammte. Ja, liebe Geschwister, man kann sich in der Tat an Jesus Christus den Fall und das Auferstehen holen. Da hat also in der Tat der lebendige Gott seinen Sohn Jesus Christus vor Zeiten zu etwas festgesetzt, ja, zu etwas bestimmt. Und es heißt eben in unserem Text, in diesem Lukas-Text heißt es eben nicht, oder die Antwort lautet eben nicht, dass er ausschließlich allen Menschen zum Auferstehen gesetzt ist. Das steht eben leider da nicht. Sondern er ist gesetzt, den einen zum Fall und dem anderen zum Auferstehen. Und trotzdem dürfte es uns nicht ganz so überraschen. Denn selbst der Apostel Petrus hat es ja so ausgeklärt, und zwar erklärt, und zwar im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2, ab Vers 6. Da sagt er nämlich Folgendes. Darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich. Klammer auf, zum Auferstehen, Klammer zu. Den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, und jetzt kommt es, wozu sie auch gesetzt sind. Klammer auf, zum Fall, Klammer zu. Tja, warum macht Gott das so? Warum macht Gott das so? Ist ja interessant. Auch der alte Simeon gibt uns die Antwort darauf. Nur einen Vers weiter. Lukas 2, Vers 35 sagt er, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Oder drücken wir es ein bisschen anders aus. Es soll zum Vorschein kommen, wo die Herzen der Menschen wirklich stehen, wo die Herzen der Menschen wirklich angesiedelt sind. Und wenn das Evangelium, wenn Kreuz und Auferstehung gepredigt wird, kann man an der Reaktion sehen, liebe Geschwister, langfristig natürlich an der gesamten Lebensführung, ja, wo die Menschen oder wo die Herzen der Menschen wirklich angesiedelt sind. Gehören sie vor Grundlegung der Welt an? Gehören sie wirklich durch Gottes Gnade zu der kleinen Schar? Oder sind es eben solche, die weiterhin in ihrem Unglauben, in ihrem Zweifel bleiben? Und es ist ja interessant, dass man sowas schon im Alten Testament liest. Nicht, da sagt eines Tages der lebendige Gott zu Daniel, Daniel 12, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen. Neutestamentlich gesagt, also die, denen Gott aus Gnaden den Heiligen Geist gegeben hat, die werden es verstehen. Und dann heißt es weiter, jetzt in Offenbarung 22, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Aber der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Also schon im Alten Testament lesen wir etwas Ähnliches. Und dann nochmal im Neuen Testament bestätigt. Also damit eben, wie der alte Simeon sagte, damit eben viele Herzen Gedanken offenbar werden. Aber es ist ein hartes Wort. Und wenn wir uns die Mühe machen, wir werden eine Fülle von Beispielen in der Bibel finden, wem Jesus Christus zum Fall und wem Jesus Christus wirklich zum Auferstehen geworden ist. Und das fängt im Neuen Testament schon gleich am Anfang an, denken Sie nur an den berüchtigten Herodes, nicht der also dem Jesuskind nach dem Leben trachtete und der alle Kinder unter 2 Jahren töten ließ, in der Hoffnung, dass auch das Jesus Christus Kind dabei ist. Nicht? Und er holt er sich an Jesus Christus den Fall. Und das krasse Gegenstück dazu sind die Weisen aus dem Morgenland, die, was weiß ich, wie viele hunderte Kilometer auf sich genommen haben, um vor diesem Jesuskind niederzufallen, ihn anzubeten und holen sich sozusagen das Auferstehen an Jesus Christus. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, vortreffliches Beispiel dafür. Was ich noch faszinierender finde, ist diese Frau am Jakobsbrunnen, liebe Geschwister, die sie förmlich an Jesus Christus ihr Auferstehen holt. Und jetzt müssen wir uns das mal bildlich so ein bisschen vorstellen. Nicht, da steht die damals jüdische geistige Elite, steht wirklich daneben, bekommt alles mit, erlebt alles mit und holt sich quasi an Jesus Christus ihren Fall. Und so können Sie noch viele, 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 viele weitere Beispiele können wir da suchen und finden. Und nun sind wir hoffentlich Menschen, liebe Geschwister, die mit dieser einzigartigen Perspektive der Auferstehung Jesu Christi also leben. Aber wir wissen auch, dass wir das täglich, täglich, täglich festhalten müssen. Denn da kommt dann morgen wieder der Alltag, nicht mit den ganzen Problemen. Und wir haben ja heute schon eine Fülle von Problemen gehört, die Glaubensgeschwister haben, welcher Art auch immer, aber sie sind da. Und da ist es ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht wieder uns von dem alten System hier und da bestimmen lassen oder dass unser Leben mit dieser einzigartigen Premiere der Auferstehung Jesu Christi ganz gefährliche Risse bekommt, weil es manchmal eben nicht so läuft, wie man sich das halt wünscht. Und da müssen wir wirklich begreifen, liebe Geschwister, worauf sich wirklich das Geschenk der Auferstehung Jesu Christi gründet. Nicht eben in erster Linie auf Erfahrungen mit ihm, die wunderschön sind, die auch nötig sind und die auch ermutigen und trösten sein können, aber eben nicht in erster Linie auf die Erfahrungen, sondern allein auf die Zusagen des lebendigen Gottes, die er in seinem Wort macht. Und der Mensch hat dann entsprechend darauf zu reagieren. Und das sind die beiden Seiten der gleichen Medaille, liebe Geschwister. Aber das müssen wir uns klar machen. Wir finden den Trost, wir finden die Stärkung ausschließlich erstmal in seinem Wort, in den Zusagen, die er in seinem Wort macht. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen, gerade dann, wenn es eben nicht so gut läuft, wenn wir emotional nicht so gut drauf sind, liebe Geschwister. Dann müssen wir wissen und dann wollen wir auch nicht hinter dieser einzigartigen Premiere der Auferstehung Jesu Christi zurücktreten. Ich weiß nicht, wer den Bach-Choral kennt, Gott lebet doch. Da heißt es folgendermaßen, Gott lebet doch, Seele, was verzagst du doch? Gott ist gut, der aus Erbarmen alle Hilf auf Erden tut. der mit Kraft und starken Armen machet alles wohl und gut. Gott kann besser als wir denken, alle Not zum Besten lenken. Seele, so bedenke doch, lebt doch unser Herr und Gott. Und das geht dann 7 Strophen lang so, liebe Geschwister. Und so sollen wir uns auch immer wieder das aufsagen, uns immer wieder daran erinnern, nicht Gott lebe doch, Seele, was verzagst du doch, Seele? So bedenke doch, lebt doch unser Herr und Gott. Das ist das Erste, was wir aus dieser Predigt des Petrus mitnehmen sollen, diese einzigartige Premiere der Auferstehung Jesu Christi und alles, was damit zusammenhängt. Vor allen Dingen die Wirkung, die dahinter steckt, liebe Geschwister. Und jetzt noch zwei kurze Punkte. Das Zweite, was wir aus dieser Predigt mitnehmen wollen, des Apostel Petrus, ist, da geht es jetzt um Jesus Christus persönlich, dass er die unangefochtene Nummer 1 ist, dass er der absolut Einmalige ist. Ich möchte es mal so sagen, dass ausgerechnet ein Petrus in der Art und Weise Jesus Christus hier beschreibt, wie es da niedergeschrieben worden ist, ist schon ein absolutes Wunder des Heiligen Geistes. Was hat dieser Mann für einen Seitenwechsel vollzogen? Was hat dieser Mann wirklich für einen Seitenwechsel mit Folgen erlebt? Halten wir uns diesen Mann mal ganz kurz vor Augen, liebe Geschwister. Als Jesus vor seiner Auferstehung mit seiner Jüngertruppe da unterwegs war und ihnen mitteilte, dass er jetzt nach Jerusalem gehen werde, dass er dort überantwortet wird, dass er dort leiden, dass er dort gefoltert wird und so weiter und so fort. Was passierte da? Da war es doch ausgerechnet Petrus, der da in die Bresche springt und dann in Matthäus 16, Vers 22 sagt, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und es war doch Petrus, der zusammengeklappt ist, als er im Hof des hohen Priesters, als er da mehrere Male nach dem Namen Jesu, nach Jesus Christus gefragt wurde und der ihn dann 3-mal verleugnete. Es war doch Petrus, der da zusammengebrochen ist. Und es war doch Petrus am Auferstehungsmorgen, als die Frauen dann mit der Botschaft kamen und er dann sagte, das ist alles nur Frauengeschwätz, sind alles nur Märchen, können wir sofort vergessen. Und der steht jetzt vor Tausenden, liebe Geschwister, und sagt dann dir dieses Wort. Und Gott hat ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Und dann geht es weiter, Pünktchen. Wir alle sind Zeugen davon. Und dann beschreibt er jetzt in den Versen, hier in seiner ersten Predigt, dann beschreibt er jetzt Jesus Christus in einer Art und Weise, dass man wirklich staunen muss. Ich gebe das jetzt mal nur so als Schlaglichter weiter. Jesus von Nazareth, beglaubigt durch göttliche Zeichen, durch den Willen Gottes ans Kreuz gegangen, durch die Kraft Gottes auferstanden. Er ist der Christus, er ist der Nachkomme, er ist der Davidide, er ist der, von dem David gesprochen hat, er ist zum Himmel gefahren, er ist Träger des Heiligen Geistes. Nicht er ist erhöht, er ist zum Herrn, er ist zum Messias gemacht. Das alles ist Jesus. Was ist das für ein Paket, liebe Geschwister? Und man merkt es einem Christen an, mit welcher Jesus-Ausgabe er unterwegs ist. Ist er mit der Originalausgabe oder sagen wir hier so mit der Petrus-Ausgabe, so wie er ihn beschreibt, unterwegs, oder ist jemand mit der Sparausgabe Jesu Christi unterwegs? Und das ist natürlich auch die Frage an jeden Einzelnen von uns, mit welcher Jesus-Ausgabe bist du unterwegs? Bist du mit dem Sparflammen-Jesus unterwegs, nicht der schön so in der Ecke sitzt auf dem Sofa, als Schmuckstück, unscheinbar gehorsam, nicht redet nur dann, wenn er gefragt wird, sagt auch nur das, was wir gerne hören wollen, stört uns nicht, klagt uns nicht an, regt uns nicht auf, bestimmt uns nicht, ermahnt uns nicht, korrigiert uns nicht, alles wunderbar, nur das ist der Jesus, der uns heute präsentiert wird, liebe Geschwister, mit wenigen Ausnahmen in der Kirche. Aber das ist der Jesus, der uns heute präsentiert wird. Nur die Frage ist natürlich, wie willst du mit solch einem Jesus überleben? Wie willst du mit solch einem Jesus überleben? Nein, das wissen wir alle, wir brauchen die Petrus-Ausgabe oder wir brauchen die Originalausgabe. den brauchen wir. Wir brauchen den Mann von Nazareth, der beglaubigt ist durch göttliche Zeichen, durch den Willen Gottes ans Kreuz gegangen und durch die Kraft Gottes auferstanden. Ich will das jetzt nicht noch alles wiederholen und so weiter. Den brauchen wir. Und den brauchen wir auch in der nächsten Woche. Und diesen Jesus hatte auch Petrus. Diesen Jesus hatte auch Petrus. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen konnte er damals so predigen. Deswegen konnte er damals so vor den hohen Priestern stehen, ohne jegliches Theologiestudium und die Botschaft vom Auferstandenen verkündigen. Und deswegen war er auch in der Gemeinde wirklich in der Lage, mit Vollmacht zu operieren. Denken wir nur an diese Ananias- und Sapphira-Geschichte. Und deswegen war er auch in der Lage, in der Gemeinde mit Weisheit zu lehren. Nicht denken wir nur an die Einsetzung da der Diakone. Und deswegen war er auch in der Lage, nach anfänglichen Schwierigkeiten theologische Grenzen zu überwinden. Nicht denken wir an die Cornelius-Geschichte. Nicht, und deswegen konnte er auch getröstet sein, als er im Gefängnis lag. Denn er hatte wirklich den Original Jesus. Den hatte er. Nicht dem folgte er nach. Und diese Ausgabe haben wir hoffentlich auch alle. Nur da müssen wir wissen, der sitzt natürlich nicht in der Ecke. Der spricht auch dann, wenn er nicht gefragt wird, wenn er nicht aufgefordert wird. Das ist klar. Der sagt uns auch, was Sache ist. Der sagt uns auch, was wir vielleicht nicht so gerne hören. Nicht, aber der stört uns auch. Nicht, und der bestimmt uns, der lenkt uns, der leitet uns. Und das ist nicht immer angenehm, das wissen wir. Aber mit diesem Jesus kommen wir durch. Sonst kommen wir nicht durch. Und jetzt noch ein letzter Punkt, liebe Geschwister. Wenn wir das alles wissen, also wenn wir wirklich um die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi wissen, wenn wir weiterhin wissen, dass der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wenn wir weiterhin wissen, dass also wirklich Jesus Christus jemand ist, ja, wo das genau passieren kann, Fall oder Auferstehen. Ja, wenn wir das wissen, wenn wir all dieses wissen, liebe Geschwister, wenn wir das missionarisch beleuchten, dann sollte das doch bedeuten, dass wir wirklich einen Blick für die Menschen haben, die Jesus Christus ruft, und dass wir wirklich um den Ernst der Entscheidung wissen. Denn je klarer uns das wird, dass mit der Antwort auf den Ruf Jesu Christi ewige Verdammnis, Klammer auf zum Fall, Klammer zu, oder ewiges Leben bei ihm, Klammer auf zum Auferstehen, Klammer zu, verbunden ist. Ja, liebe Geschwister, ich denke mal, umso mehr Verantwortung spürst du für die Menschen um dich herum, umso mehr liegen sie dir wirklich auf dem Herzen. Und in der 7. Strophe des Liedes, ich glaube, das ist die Nummer 1 hier in diesem Buch, da heißt es ja, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Da heißt es also in der 7. Strophe, Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden. Eilet, ach, eilet zum Gnadenpanier, schwöret die Treue mit Herzen und Händen, sprecht, wir leben und sterben bei dir, Herzensfreund, gürte mit Wahrheit die Lenden, Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden. Und das soll, ja, das muss, liebe Geschwister, weitergesagt werden, auch wenn es zunehmend schwieriger werden wird. Vielleicht bist du schon mal gefragt worden, aber wenn du gefragt wirst, wenn du wirklich mal gefragt wirst, glauben Sie denn wirklich an, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Das können Sie doch allen Ernstes nicht meinen. Sie sind doch ein denkender Mensch. Dann antwortest du hoffentlich, ja, ich glaube da voll dem Worte Gottes. Er hat es in seinem Wort bezeugt und so ist es. Und deswegen stehe ich dazu und glaube jedem Wort, was in der Bibel steht. Und dann darf es uns egal sein, was die Leute von uns denken, ob sie uns als Fundamentalisten beschimpfen oder sonst irgendetwas. Das darf uns dann nichts ausmachen, liebe Geschwister. Aber wenn Menschen Kreuz und Auferstehung in Frage stellen und sie sich nicht davon abbringen lassen, ja, dann sagen wir im Stillen, ja, dann sollen sie es tun. Dann sollen sie es tun. Wir können sie nicht ändern. Aber dann müssen wir ihnen auch sagen, liebe Geschwister, dass sie sich eines Tages vor Gott diesbezüglich verantworten müssen, mit dem grauenhaften Ergebnis zum Fall bestimmt. Ich sag mal so, da müssen wir uns viel Weisheit schenken lassen, wie wir das sagen, ja? Dass wir das einem nicht so knallhart vor den Kopf werfen. Da müssen wir uns schon Weisheit schenken lassen. Aber das ist es, liebe Geschwister. Ja, deswegen fand ich diese erste öffentliche Predigt von dem Petrus eben ganz, ganz wichtig. Es geht um die Auferstehung Jesu Christi mit eines der zentralen Themen heute. Und wenn wir in die Kirche hineinschauen, dann wissen wir, wie an dieser Auferstehung Jesu Christi herumgemäkelt und herumkritisiert bis in unsere heutigen Tage hinein. Und eines Tages sind wir auch so weit, oder vielleicht sind wir schon so weit, dass das gar nicht in der Kirche mehr geglaubt wird. Und deswegen ein ganz wichtiges Thema, die Auferstehung Jesu Christi. Und damit möchte ich schließen und euch herzlich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn aus den Toten herausgeholt hast, dass er auferstanden ist und das erlebt und jetzt ja zu deiner Rechten sitzt. Ja, er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Und alle Macht, alle Ehre, alle Gewalt gebührt ihm. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass du ihn auch erhältst und dass du diesen Glauben auch erfüllen wirst. Ja, Herr Jesus Christus, du kennst auch alle Nöte, alle Ängste, alle Sorgen, alle Schwierigkeiten, auch hier in diesem Raum. Und lass in jedem von uns wirklich deine Kraft, deine Wegweisung, deinen Frieden, deinen Segen erkennbar werden. Und so loben und preisen wir deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen.